Erfurt war Mittelaltermetropole und pulsierende Industriestadt. Wir sprechen jetzt mit Steffen Rassloff, einem lieben Freund unserer Sendung, über das Jubiläumsjahr 2018 und, wie er sagt, die mangelnde historische Erinnerungskultur in Erfurt. Aber bevor wir meckern, nölen und uns beschweren, wollen wir uns ja natürlich freuen, erstmal uns wiederzusehen. Ich freue mich, dass Dr. Steffen Rassloff da ist. Guten Morgen, Steffen.
Schönen guten Morgen.
Sehr schön. Ja. Du bist Historiker, du bist ein Autor, du schreibst, du redest viel und Geschichte ist dein eine Leidenschaft. Bist du so ein rückwärtsgewandter, konservativer Knochen?
Konservativ manchmal schon, das bringt vielleicht der Beruf irgendwann mit sich, aber rückwärtsgewandt sicher nicht. Nein, weil dann Geschichte, Erinnerungskultur zielt natürlich immer auch in die Gegenwart und in die Zukunft. Und ja, ein kluger Historiker hat mal gesagt, man kann Geschichte nicht ohne Gegenwart schreiben. Also insofern, wir Historiker leben auch in der Gegenwart.
Mhm. Wir müssen aber zurückschauen, um zu verstehen, warum Erfurt so geworden ist, wie sie ist, wenn wir Erfurt mitgestalten wollen. Ich habe ja letzte Woche mit einem Stadtplaner gesprochen und da ging es um die Herausforderungen dieser Stadt, die Chancen, die wir haben und dem Bewusstsein und auch dem Willen, diese Stadt zu gestalten. Da muss man natürlich erstmal wissen, was vorher war, was wir auf für eine Infrastruktur zurückgreifen und wie die Geschichte ist. Das eine hängt mit dem anderen zusammen, kann das sein?
Ja, selbstverständlich. Also wir leben in einer Stadt, die man kann man lesen wie ein Buch. Ja, also uns fällt zunächst mal auf, oder uns Erfurt dann vielleicht gar nicht mehr so sehr, aber die Leute, die hierher kommen, was Erfurt für eine riesengroße Altstadt hat. Ja, also das viel größer als in heutigen Millionenstädten, einen riesengroßen Altstadtkern, das ist das Signal, Erfurt war eine Mittelaltermetropole. Das ist schon mal Punkt 1, den man. Und um diese Stadt herum schließt sich dann ein großer, weitgehend erhaltener Gründerzeitkern an, ja, diese Backsteinviertel, ja, von der Ostvorstadt im Norden und dann das südliche Villenviertel, das ist wieder Signal dafür, dass Erfurt, dass es hier, jetzt mal salopp gesagt, auch in der Industrieperiode gebrummt hat. Ja, große Industrieareale am Stadtrand, Erfurt Nord, ja, mit so ein paar Resten heute noch Umformtechnik. Also das zeigt sozusagen, diese mittelalterliche Metropolenstellung hat sich offensichtlich dann auch im 19. und 20. Jahrhundert fortgesetzt und mal schauen, wo es in der Zukunft hingeht.
Das ist so dieser Doppelscharme, den ich spüre. Wenn man den zusammenbringt, ist das eigentlich was Prickelndes. Es darf also nicht nur die Mittelaltermetropole sein. Also wie Herr Böschem sagte, wir sind nicht nur die beschauliche, hübsche Puppenstube und da müssen wir aufpassen, dass wir gegen Provinzialität und Selbstbezogenheit angehen können. Wir haben auch dieses andere, dieses Schroffe, diesen Industriescharme und diese Geschichte, diese wechselvolle Geschichte des Industriestandortes. Wird das manchmal auch vergessen? Beziehen wir uns zu sehr auf die hübsche, tolle Innenstadt?
Den Eindruck habe ich manchmal schon, vor allen Dingen nach 1990, als er so einen Prozess einsetzt, über den wir vielleicht noch sprechen werden, der Deindustrialisierung, das heißt des Wegfalls großer Teile der Industrie in Erfurt, die bis 1990 noch genutzt wurde. Und damit waren mit einem Schlag auch große Industrieareale hinfällig. Ich denke nur ans Brühl, ja, oder auch in Erfurt Nord. Und wie geht man mit diesen Industriedenkmalen um? Und da war erstmal, das beobachtet man ja in der Geschichte häufig, unmittelbar nach der Zeit, das ist jetzt so alter Schmuddelkram, das gehört so schnell wie möglich weggerissen und da bauen wir schöne Wohngebiete hin. Das ist eine Einstellung, die wir auch im 19. Jahrhundert schon beobachten. Wenn wir uns den Anger anschauen, ja, also da denkt ja kein Mensch dran, aber der Anger ist gründerzeitlich geprägt. Das heißt, so Häuser um 1900, große, prächtige Gründerzeithäuser. Aber da stand ja vorher auch schon was anderes. Das ist ja uraltes Stadtgebiet. Das heißt, es gibt immer wieder Zeiten, neue Aufbrüche, wo man sozusagen das Alte manchmal etwas sehr voreilig wegräumt. Und ja, das haben wir auch nach 1990 hier leider beobachten müssen.
Mhm. Dann kommen wir eben mal zu dieser Deindustrialisierung, das ja ein bitterer Einschnitt war. Der Bezirk Erfurt hat ja in der DDR eine relativ große Rolle gespielt und davor ja auch schon. Das heißt, die DDR hat ja nicht Erfurt aufgebaut oder DDR-Bürger und dann ist es zum Industriestandort geworden. Es war ja schon vorher so, das muss man vielleicht verstehen und auch erklären, dass bis 1990 Erfurt eine pulsierende Industriestadt war. In welchen Bereichen und wieso war die denn so pulsierend und sogar Spitzenunternehmen, die den Weltmarkt beherrschten? Das ist einem gar nicht so bewusst.
Ja, also ein wichtiger Standortfaktor ab Mitte des 19. Jahrhunderts war der, den wir jetzt auch wieder beobachten, hoffnungsvoll, dass Erfurt einfach mitten in Deutschland liegt und damals mit dem Anschluss ans Eisenbahnnetz auch eine ganz wesentliche infrastrukturelle Voraussetzung besaß. Ja, es lag in der Mitte und mit der Eisenbahn, das damals modernste Verkehrsmittel, war man angeschlossen und damit begann Um 1850 herum, 1847, erfolgte der Eisenbahnanschluss für Erfurt, erfolgte eine rasante Entwicklung. Also innerhalb von wenigen Jahrzehnten wurde Erfurt bis 1906 zur Großstadt mit 100.000 Einwohnern. Wenn man das mal vergleicht mit heute, heute haben wir gut 200.000. Also die Entwicklung geht doch jetzt sehr viel langsamer vorwärts. Also das war ein Prozess, ja, regelrecht eruptiv innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Und es hat sich hier moderne Industrie angesiedelt. Vor allen Dingen der Maschinenbau, ja, Stichwort Pelz, später Umformtechnik.
Also Pelz ist Pressen, Umformtechnik.
Ja, genau. Was riesige, riesige Pressen, die auch heute noch in alle Welt geliefert werden, beispielsweise für die Automobilindustrie. Ja, Volkswagen, Opel, BMW, alle großen Marken, auch die ausländischen Marken, werden nach wie vor von ehemals Erfurt Umformtechnik beliefert. Und
vorher Puls?
Ja, Pelz, genau.
Pelz.
Pelz, Henry Pelz, der Gründer, auch um 1900. Aber nicht zu vergessen, was völlig verschwunden ist, die Schuhindustrie. Also die jüngeren Erfurter wissen das schon gar nicht mehr. Wenn man vom Steiger in die Stadt hereinfährt und dann aufs Stadion zufährt, rechts so eine große Brachfläche, da stand mal die größte deutsche Schuhfabrik von Lingel, die dann zu DDR-Zeiten unter Schuhkombinat Paul Schäfer firmierte. Riesige Anlagen, mehrere ehemalige Schuhfabriken, die in den 20er Jahren zusammengefasst wurden. Das war neben einem Berliner Unternehmen die größte Schuhfabrik Deutschlands. Davon ist nichts mehr übrig.
Deswegen heißt es Lingelfläche, wenn man sagt, also über der Martin Andersen Nexo oder MAN-Straße, immer die große Frage, was da passiert. Also Erfurt war eine pulsierende Industriestadt mit dem dementsprechenden Wohlstand, aber auch den Problemen, dass der Wohnungsbau gar nicht mehr hinterherkam, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter gar nicht mehr wohnen. Da gab es ein Wohnungsbauprogramm, wo dann Zahnseviertel und andere Sachen entstanden sind. Das muss ja gigantisch vom Wachstum gewesen sein.
Naja, also wenn man sich anschaut, 1871 zum Zeitpunkt der Reichsgründung, die auch nochmal ein wesentlicher Impuls war für die Industrialisierung in Deutschland, der Erfurt knapp 50.000 Einwohner und 1906, also gerade mal gut drei Jahrzehnte später, hat es über 100.000 Einwohner. Das heißt, die Einwohnerzahl hat sich verdoppelt und da hat der Wohnungsmarkt dann auch nicht Schritt halten können. Wobei man sagen muss, wenn wir uns den heutigen Gründerzeitgürtel anschauen, ist ja mittlerweile eine sehr beliebte Wohnlage. Ne? Natürlich sind die Wohnungen heute großzügiger zugeschnitten und es wohnen weniger Leute drin als um 1900, aber es ist nicht dieses typische Berlin-Heinrich-Zilles mit drei oder vier Hinterhöfen, also diese Exzesse, wie man sie in Berlin hat, in Hamburg oder im Ruhrgebiet, in vielen Städten, die hat es hier in Erfurt zum Glück nie gegeben, aber trotzdem, die Sozialstatistik sagt schon, dass damals auch die Leute in bedrückender Enge gelebt haben hier, also die Arbeiterfamilien im Norden und Osten der Stadt vor allen Dingen.
Das heißt, es ist etwas großzügiger gebaut worden, aber es gab schon auch Mietskasernen.
Ja, sicher. Ja, also vor allen Dingen so das berühmte Blechbüchsenviertel, wie es meine Oma immer noch genannt hat, in Erfurt-Nord zwischen Nordhäuserstraße und Magdeburger Allee heute, damals Magdeburger Straße. Das waren so die klassischen Arbeitervorstädte und dort hat der Arbeiter gelebt und man muss sich das wirklich so vorstellen, ein- oder Zweiraumwohnung für Familien, ja, mit oft 4, 5 Kindern. Also von Privatsphäre war da nicht viel die Rede und das erklärt vielleicht auch ein Stück weit dieses Phänomen, warum die Arbeiter nach Feierabend gerne erstmal in die Kneipe gegangen sind, um da den Feierabend ausklingen zu lassen, bevor sie dann in ihre Wohnung gegangen sind. Also das sind dann auch so solche sozialen Phänomene, Alkoholismusprobleme und vieles andere. Das erklärt sich oft auch aus der Wohnlage heraus. Also das ist mein Lieblingsspruch von Heinrich Zille, man kann einen Menschen mit einer Wohnung genauso erschlagen wie mit einer Axt. Ja, also das war damals ein großes Problem der sozialen Frage, waren die Wohnverhältnisse der Arbeiterschaft.
Und die Eckkneipen waren ein kultureller Ort oder ein Rückzugsraum, Rückzugsgebiet, die ja heutzutage wieder aussterben, die Eckkneipen.
Ja. Also wenn man sich das mal anschaut, so im Bereich so Auenstraße, Adalbertstraße, so diese typische nördliche Gründerzeitvorstadt. Dort hatte man in jedem Straßenzug meist an der Straßenecke die Kneipe, deswegen auch die berühmte Eckkneipe. Ja, also allein in der Adalbertstraße gab es drei davon. Ecke Auenstraße und den Bäcker, den Fleischer, also auch diese typischen Nahversorger, das hat es gegeben. Den Zigarrenladen, also meine Großeltern stammen aus der Adalbertstraße, das kenne ich noch. Das ist natürlich alles im Zuge dann, vor allen Dingen nach 1945, mit dem großen Einzelhandel ausgestorben.
Es gab dann nach 1945 zwar Enteignung und die Planwirtschaft, aber trotzdem waren Industriezweige, die überlebt haben und es ist nicht alles kaputt gegangen. Also zu DDR-Zeiten florierte Erfurt auch noch, kann man das sagen, trotz Planwirtschaft?
Ja. Also ich würde nicht sagen trotz Planwirtschaft, sondern im Rahmen der Planwirtschaft, denn spätestens mit dem Mauerbau von 1961, wo sozusagen diese gefährliche Fluktuation von Arbeitskräften, aber auch von wirtschaftlichen Unternehmen in den Westen unterbunden war, entwickelte sich Erfurt zu einem Schwerpunkt der DDR-Industrie und in weitgehender Kontinuität.
Also Maschinenbau?
Maschinenbau, Pressenbau, also das aus Henry Pelz und Co. wurde dann eben der VEB Umformtechnik Herbert Warnke, ein großes Kombinat mit Landwirtschaftsbetrieben im ganzen Bezirk Erfurt, teilweise noch darüber hinaus mit Tausenden von Mitarbeitern. Oder eben aus dem ehemaligen größten deutschen Schuhfabrik Lingel wurde dann das Schuhkombinat Paul Schäfer, das auch DDR-weit das größte Unternehmen der Branche war.
Und Olympus war ein Schreibmaschinenhersteller?
Und genau, Olympia. Und aus Olympia, also das ist auch so eine typische Entwicklung. Dann sind Teile der Geschäftsführung mit den Unterlagen und auch mit dem Firmennamen in den Westen getürmt, sicher aus nachvollziehbaren Gründen. Und am Standort Erfurt wurde das Ganze dann umbenannt in Optima, ja, um auch den Namen nicht hier zu weit. Und dort wurden weiterhin bis in die 90er Jahre hinein Schreibmaschinen für die ganze Welt produziert. Also auch international, das darf man nicht unterschätzen. Das wird immer so ein bisschen abfällig behandelt. Ja, die DDR-Wirtschaft hat ja nur für die Sowjetunion und die Bruderländer produziert. Ist natürlich Unsinn. Also die großen Pressen vom Umformtechnik, die Schuhe von Paul Schäfer, die gingen in den Westen, die haben produziert unter sozusagen Tarnnamen für Salamander, für Westfirmen in höchster Qualität, und die Schreibmaschinen waren auch weltweit gefragt.
Topf und Söhne wurde VEB Erfurter Melzerei, hat auch eine Rolle gespielt, Speicherbau, Brauereien gab es auch, Bier wurde auch zu DDR-Zeiten getrunken, also das hat alles gefunzt.
Ja, sicher. Ne? Man muss immer sehen, unter den Bedingungen der DDR-Planwirtschaft, man kann natürlich auch sagen, DDR-Mangelwirtschaft, die sie oft genug war, wir selber haben das noch sozusagen in den 80er Jahren persönlich miterlebt, ich selbst habe aus dem Bau gelernt, also es ist jetzt kein Märchen mit dieser Mangelwirtschaft, aber insgesamt hat es trotz allem funktioniert und hat eben auch Tausenden, man kann sagen Zehntausenden von Arbeitern in Erfurt Lohn und Brot gegeben. Das darf man nicht vergessen.
Diese Industriekultur, also das ist ja, wenn eine Region deindustrialisiert wird, bleiben ja die Gebäude stehen und die Infrastruktur und die Kultur. Das kann man sich ja anschauen, wie es zum Teil verfällt oder auch neu genutzt wird. Die Industriekultur muss doch auch sozusagen gewürdigt werden und Teil der Geschichte werden. Da soll ja 2018 in diesem Jahr was passieren. Reicht das?
Ja, es ist ein großer Spagat. Also erstmal gibt es im Jahre 2018, das finde ich sehr erfreulich, hat der Freistaat Thüringen auch unter Mithilfe von Historikern der Historischen Kommission für Thüringen ein Themenjahr Industrialisierung, Industriekultur und soziale Bewegung ausgerufen. Es wird Ausstellungen
für ganz Thüringen?
Für ganz Thüringen. Es wird Ausstellungen geben, eine zentrale Ausstellung in Pößneck, auch eine ehemalige Industriestadt, die heute weitgehend also deindustrialisiert ist. Es wird Veranstaltungen, Vorträge geben und das soll darauf hinweisen, dass eben nicht nur Erfurt, sondern ganz Thüringen trotz seiner historischen Kleinteiligkeit sozusagen als Kleinstaatenlandschaft gleichwohl auch in vielen anderen Städten, ja, über Jena reden wir jetzt nicht hier als Erfurter, aber natürlich in vielen anderen Bereichen auch sich industrielle Schwerpunkte gebildet haben, die heute mit wenigen Ausnahmen Erfurt in einigen Bereichen, Jena natürlich immer noch ein Schwerpunkt, einer der Leuchttürme, aber in vielen anderen Städten wie eben Pößneck oder andere kleinere Industriestädte weitgehend ausgestorben ist. Und darauf will man hinweisen. Und die verbleibenden auch Kulturdenkmale dieses Industriezeitalters, da wo es sinnvoll ist, das möchte ich betonen, da wo es sinnvoll ist, auch zu erhalten. Denn es ist nicht überall und im vollen Umfang sinnvoll, denn was will man mit riesigen ehemaligen Industriehallen, die keine sinnvolle Nutzung haben, die verfallen. Also das ist ja sozusagen das Grundmotto der Denkmalpflege, ist das A und O, ist eine sinnvolle Nutzung. Und wenn die nicht gegeben ist, ist auch ein Denkmal auf Dauer nicht zu erhalten.
So, lieber Steffen Rassel, jetzt muss ich mal was grundsätzlich klären. Ich kann das nicht verstehen, diese Rivalität. Ich komme aus Gera, ob dir das ein Begriff ist, das ist Ostthüringen irgendwo, ne? Und diese Rivalität innerhalb von Weimar, Jena und Erfurt, hat das damit zu tun, dass Erfurt immer dieser historische Super-Sonderfall war, diese Enklave und drumherum waren die Fürstentümer, oder was ist das? Also Paul Börsch sagte auch letzte Woche im Gespräch, wir müssen doch diese Region zusammendenken. Gotha, Erfurt, Weimar, Jena. Wir können nur bestehen, wenn wir das als gemeinsamen Planungsraum, als Kulturraum begreifen und diese Rivalitäten über Bord werfen. Aber da ist doch bei Steffen Rassloff nicht viel zu holen, oder? Also woher kommt diese Rivalität? Wie kann man das kulturell erklären, verdammt nochmal?
Ja, man kann es eigentlich nur kulturell erklären, weil erstens unterschreibe ich den Satz vom Herrn Birsch zu 100% und möchte auch mal sagen, das ist nicht immer ganz ernst gemeint. Es ist aber ein Phänomen, das in vielen anderen Regionen Deutschlands und auf der Welt zu beobachten ist, dass Städte in oft kleinen, engen Regionen wie Thüringen, die alle eine besondere Bedeutung haben, immer so ein bisschen um die Vorherrschaft kämpfen. Ja, Weimar sieht sich als Kulturhauptstadt Thüringens, Erfurt sieht sich als die eigentliche Hauptstadt, als die große Stadt, die Metropole, Jena ist die Wissenschaftshauptstadt, die Technologiehauptstadt. Jeder betont so seine Sonderstellung, dann hat man auch mehrfach, das ist nun in der Geschichte Thürings bedingt, um die Hauptstadtrolle rivalisiert. Ja, mal war es Weimar, mal war es Erfurt, jetzt ist es wieder Erfurt. Das hat man in Weimar vor allen Dingen auch 1990 auch nicht so richtig eingesehen. Jena fühlt sich dann manchmal so ein bisschen abgehängt. Aber Aber ich denke, das sind produktive Rivalitäten und die haben auch einen gewissen Reiz. Also wenn man das mit einem Augenzwinkern sieht, beispielsweise im Sport, ne, Stichwort Fußball, da gibt es ja eine traditionelle Rivalität zwischen Erfurt und Jena und daraus bezieht diese Region auch ihren Reiz. Also insofern möchte ich das überhaupt nicht einebnen, das ist mir ganz wichtig. Natürlich darf das nie bitterer Ernst werden oder gar irgendwelche Landesentwicklungen gefährden, aber sozusagen auf dieser subkulturellen Ebene ist diese Rivalität und dieses bisschen sich gegenseitig anfrotzeln, macht mir persönlich großen Spaß und ich weiß auch, die Kollegen in Jena sehen das ähnlich und solange das jetzt kein bitterer Ernst wird oder gar zu irgendwelchen Exzessen am Rande von Fußballspielen führt, glaube ich, kann das schon ruhig so weitergehen.
Produktive Rivalität und die Eigenheiten betonen, aber es darf nicht zu Borniertheit führen, dass man nicht miteinander redet und die Region gemeinsam denkt und auch zusammenbringt. Also ansonsten wird das mit diesem Drehkreuz und mit diesem Superzentrum nichts, wenn wir nicht Gotha, Jena, Weimar mit bedenken. Gera ist ja eher abgehängt.
Ja, selbstverständlich. Ja. Also ich meine, Thüringen hat eben durch seine historische Entwicklung nicht wie viele andere Länder so eine klassische große zentrale Hauptstadt, in der sich alle Funktionen, Wirtschaft, Kultur, Politik bündeln, wie im Nachbarland Sachsen eben, wo sich das alles weitgehend in Dresden bündelt, so vielleicht noch Leipzig als sozusagen das bürgerliche Pendant. Bei uns teilen sich diese Funktionen auf mehrere Städte und das hat auch seinen ganz eigenen Reiz. Und nur wenn diese Städte zusammenarbeiten, kann Thüringen als Standort natürlich auf Dauer konkurrenzfähig bleiben. Also das ist ganz klar, da gibt es auch überhaupt kein Vertun.
Die Industriekultur, da könnte man jetzt auch nochmal eine Stunde reden. Das ist ja sehr reizvoll, auch aus den Gebäuden was zu machen. Aber wir wollen ja das Jubiläumsjahr 2018 blicken. Und wir steigen mal mit der Kritik ein, die von dir immer wieder entweder subtil oder ganz offen und klar kommt. Die mangelnde historische Erinnerungskultur in Erfurt. Ist das, kann man das pauschal sagen, dass die Verantwortlichen, die kulturell politisch Verantwortlichen nicht so richtig einen Blick für die Geschichte haben? Oder haben die nur eine andere Auffassung als du?
Ich denke, es ist ein Stück weit natürlich Letzteres. Also ich will da mich überhaupt nicht hinstellen, dass ich jetzt sozusagen die einzig selig machende kulturpolitische Linie hier vor mir sehe. Nur eins sollte man bedenken, Erfurt ist eine Stadt, die zunächst mal eine große Geschichte hat, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Das ist auch ein historisches Pfund für die Gegenwart. Stichwort Tourismus, Stichwort Stadtmarketing. Also eine Stadt, die in so starken und auch wachsenden Maße vom Tourismus lebt wie Erfurt und das auch erklärtermaßen. Ja, es wird ja immer wieder betont, auch jetzt die ganzen neuen Entwicklungen mit der Eisenbahn, mit dem ICE-Strecke, wollen wir noch mehr Touristen anziehen, wir wollen mehr Hotels bauen. Ja, aber was zieht denn die Leute nach Erfurt? Das ist die historische Stadt. Das war im vergangenen Jahr Luther. Das ist die historische Altstadt. Das ist unser weitgehend erhaltenes Altstadt-Ensemble mit seinen vielen Kulturdenkmalen. Und das muss man natürlich auch pflegen. Ja, und da ist neben dem Tourismus und neben privaten Vereinen und vielen anderen Leuten letztlich auch die Kulturpolitik gefragt. Man muss jetzt nicht jedes Jahr ein historisches Jubiläumsjahr ausrufen. Das sicher nicht. Aber wir waren da schon mal vor 10, 15 Jahren insofern ein Stück weiter, als man da die großen historischen Themen mit großen kulturellen Jahresthemen auch an die Spitze gestellt hat und das hat hunderttausende Leute mobilisiert im Jahresverlauf und davon ist man abgekommen. Das ist eine Entscheidung, die ganz bewusst getroffen wurde, die kann man so sehen, wenn man andere Schwerpunkte setzen will, Soziokultur oder ich erkenne eben auch nicht, das ist einer meiner Kritikpunkte, ich erkenne nicht sozusagen die große Gegenlinie. Was ist jetzt das Gegengewicht zur historischen Erinnerungskultur, die Erfurt in starkem Maße ausmacht? Die hat man ein ganzes Stück weit abgewählt, ganz bewusst, also auch die historischen Jahresthemen widmen sich keinen die kulturellen Jahresthemen, die es in Erfurt gibt. So ein Grundthema, das ein Jahr trägt, da kommt Geschichte kaum noch vor und da ist es jetzt für mich schwer nachvollziehbar, was ist da an die Stelle getreten.
Das heißt, dieser Doppelscham, von dem wir gesprochen haben, auf der einen Seite diese Industriekultur und dieses Ruppige der Industriestadt wird auch nicht bedient, das ist ja auch ein Teil der Geschichte, aber auch nicht, sagen die, das Mittelalter und wenn man mal schaut, 2018, das ist ja 400 Jahre Prager Fenstersturz, Ende der Monarchie, die große 18er Revolution, aber die Revolution, hat die in Erfurt eine Rolle gespielt? Ist das sozusagen wesentlich für Erfurt?
Die ist für Erfurt insofern sehr wesentlich. Also zum einen endete die Monarchie und damit auch die Zeit sozusagen als königlich-preußische Stadt. Und die Diskussion...
Das ist diese Enklave, ne?
Ja, genau. Also Erfurt gehörte letztlich bis 1945 immer zu Preußen, also seit der napoleonischen Zeit. Ja, seit um 1800 wurde es im Zuge der Auflösung des Alten Reiches zu Preußen geschlagen, gehörte dann immer vor allen Dingen mit Nordthüringen, dem Eichsfeld, Nordhausen, Mühlhausen, bildete einen eigenen Regierungsbezirk Erfurt innerhalb des preußischen Staates. Und nach der Novemberrevolution 1918 mit dem Ende der Monarchien wurde ja eine Neuordnung Deutschlands diskutiert. Deutschland war ja ein ziemlich ungleichgewichtiger Staat. Es gab das riesengroße Preußen, das 2/3 des Landes ausgemacht hat und dann viele Klein- und Kleinststaaten, auch hier in Thüringen, 8 an der Zahl. Und da war natürlich diese Novemberrevolution ein wichtiger Impuls, Thüringen da auch zu einen. Und es ist eben nur zu einem ersten Schritt gekommen, zu dem sogenannten Kleinthüringen. Die Kleinstaaten mit der Hauptstadt Weimar, da sind wir wieder bei der Rivalität, hat sich herausgebildet 1920. 1. Mai 1920 ist das Gründungsdatum des modernen Thüringens. Aber der Regierungsbezirk Erfurt, der preußische, ist erhalten geblieben, weil Preußen Erfurt aus guten Gründen nicht rausrücken wollte.
Aha, verstehe. Also 1920, als Kleinthüringen sich gegründet hat, hat Erfurt noch gar nicht dazugehört. Wir sind also keine Urthüringen. Ihr seid keine Urthüringer.
Das ist völlig richtig und viele Erfurter waren da auch durchaus stolz drauf. Also dieses Bewusstsein gab es. Da zitiere ich wieder meine Oma, die immer eine hervorragende historische Quelle ist. Sie hat mir immer gesagt, Junge, wir sind Preußen. Ja, also und auch meine Eltern sind noch gebürtige Preußen, also auch Jahrgang vor 1945.
Das hat dir nicht gefallen, ne?
Auch ich habe das damals, als ich das erstmals gehört habe, zur Kenntnis genommen, aber später kann man so nicht sagen. Also Preußen hat natürlich für Erfurt auch, wir haben schon über die Industrialisierung gesprochen, wichtige Impulse gegeben. Also die Zugehörigkeit zu so einem großen, prosperierenden Staat wie Preußen, das ist ja nicht nur Pickelhaube und sozusagen Reaktionäre, sondern das ist auch ein moderner Industriestaat gewesen. Also Preußen war das Zugpferd der deutschen Industrialisierung. Und da gehörte Erfurt mit dazu und das haben die Zeitgenossen damals durchaus zu würdigen gewusst.
Gera hat ja damals auch noch eine große Rolle gespielt, oder?
Gera war eben eine dieser kleinstaatlichen Hauptstädte. Gera war die Hauptstadt von Reuß jüngerer Linie, ja, also auch bis 1945 oder 1945/44 auch erkennbar als prachtvolle Residenzstadt. Dann kam der Zweite Weltkrieg, dann wurde das Schloss Osterstein bombardiert und ist verschwunden und nach vieler die historische Innenstadt hat arg gelitten, aber Gera gehört zu diesen ehemaligen Residenzstädten, hat aber damals schon eigentlich als größte dieser ehemaligen Residenzstädten gegen Weimar die Rivalität um die kleinthüringische Landeshauptstadt verloren, weil es einfach zu sehr im Osten, zu sehr am Rande lag. Also insofern war Weimar damals die Hauptstadt und nach 1945 und nach 1990 hat dann Erfurt sozusagen diesen Wettbewerb, nenne ich es mal, um die Hauptstadtfunktion dann gegen Weimar gewonnen, was eben bis heute noch auch in Weimar nicht so ganz verwunden ist.
Also 1920 Kleinthüringen, 18 die Novemberrevolution, die große Auswirkungen hatte auf Erfurt. Das ist jetzt ein Jubiläum. Wie kann man sowas gehen, feiern? Ich frage mich immer, dass das nicht bräsig rückwärtsgewandt ist, dass es auch interessant ist.
Ja, man darf sich erstmal die Frage stellen, was hat diese neue Weimarer Republik, die ja 1918 oder streng genommen 1919 dann ins Leben gerufen wurde, welchen Stellenwert hat die in unserem heutigen demokratischen Selbstverständnis? Ich meine, Deutschland war bis 1918 ein Kaiserreich mit zwei Dutzend monarchischen Bundesstaaten. Es war ein durchaus demokratisches Land. Also der Deutsche Reichstag vor 1918 hatte das demokratischste Wahlrecht in ganz Europa. Es war trotzdem ein monarchischer Obrigkeitsstaat in vielerlei Hinsicht. Und das hat man 1918 gebrochen. Die Weimarer Nationalversammlung, da sind wir schon wieder in Thüringen, also etwas, was ich auch Weimar auf die Fahnen schreiben kann, zu Recht. Dort wurde die demokratischste Demokratie der Welt ins Leben gerufen. So hat das damals Eduard David, der Reichsinnenminister, genannt in Weimar, also die Verfassung der Weimarer Republik. Also der Aufbruch in ein neues Zeitalter in eine Republik, der natürlich leider 14 Jahre später schon wieder gescheitert ist, wie wir wissen, dann im Dritten Reich. Aber trotzdem, das ist der Beginn des demokratischen Deutschlands. Die erste deutsche Demokratie ist ein Ergebnis dieser Novemberrevolution 1918. Und wenn man darauf nicht stolz sein sollte, auf was dann in unserer jüngeren Geschichte?
Also die 14 Jahre Weimarer Republik waren ja sehr einschneidend. Und das darüber zu reden und zu sagen, warum das gescheitert ist, wie es entstanden ist, ist ja eine zutiefst politische und eigentlich auch eine aktuelle Debatte, wenn es jetzt gerade wieder um die Gefährdung der Demokratie geht und auch über die Zukunft der Demokratie.
Ja, ich sitze gerade an einem Publikationsband einer deutschen Geschichte und bearbeite dort unter anderem auch die Weimarer Republik und manchmal wird mir Himmelangst, wenn ich so an meinem Schreibtisch setze und dann darüber schreibe und nachdenke, woran viele Regierungen in der Zeit der Weimarer Republik gescheitert sind, weil einfach die Parteien von links und rechts irgendwann nicht mehr koalitionsfähig waren, dass die SPD zum Beispiel 1930 nicht mehr mit den bürgerlichen Parteien eine gemeinsame Regierung, eine heute würde man sagen große Koalition zustande gebracht hat, was sozusagen der Anfang vom Ende der Weimarer Republik letztlich war in der Rückschau. Und da wird einem dann schon Angst, wo man sich sagt, Mensch, also Leute, und dann die aktuellen, die tagesaktuellen Diskussionen hört, dass sich eben heute die deutschen Parteien auch großen Koalitionsvereinbarungen zumindest widerstreben. Wie es ausgeht, wissen wir ja noch gar nicht. Da sagt man sich, oh, ist jetzt unsere Demokratie von heute jetzt auch auf den Punkt angekommen, wo diese funktionalen Störungen wie in der Weimarer Republik jetzt schon so virulent werden, dass wir keine Regierung mehr zustande kriegen. Das ist ja historisch einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Ja, sicher sind wir nicht in der Situation von 1930. Wir haben keine Weltwirtschaftskrise. Wir haben nicht diese politische Instabilität. Aber manches Phänomen erfüllt einen schon mit Sorge.
Mhm. Da muss man natürlich auf Europa schauen. Das ist ja ein neues Projekt. Und auf der einen Seite die Entwicklung zurück zu Nationalstaaten, Nationalismus, Abgrenzung, Abschottung. Auf der anderen Seite eine Weiterentwicklung zu den Vereinigten Staaten von Europa, zu einem Staatenbund, wie immer man das auch nennt. Das müsste doch eigentlich die aktuelle Diskussion sein, wenn man auch zurückblickt, dass man nach vorn blickt und sagt, wir müssen über Europa reden.
Ja, auch da kann man wieder ein Stück weit aus der Weimarer Republik lernen. Es gab ja so die berühmten goldenen 20er, die mittleren 20er Jahre, in denen es wirtschaftlich etwas besser lief, in denen die großen sozialen Probleme etwas gedämpft waren. Und da gab es auch schon Diskussionen über ein vereintes Europa. 1926 haben der deutsche und der französische Außenminister Stresemann und Briand gemeinsam den Friedensnobelpreis bekommen für ihre Aussöhnungspolitik zwischen diesen beiden großen deutschen Staaten. Ja, also nur wenige Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges. Das war damals eine ganz visionäre Entwicklung. Die haben damals schon gewusst, dass was dann nach 1945 tatsächlich realisiert wurde, dass Europa nur, wenn diese beiden großen Rivalen Deutschland und Frankreich, diese beiden Länder gemeinsam für Europa arbeiten, hat das eine Chance. Das Ganze ist dann wenige Jahre später schon im Zuge der Weltwirtschaftskrise, dem Wiedererstarken der Nationalismen untergegangen. Und da müssen wir uns eben heute auch sehr vorhüten, dass diese jetzt schon sehr viel weiter fortgeschrittene europäische Integration, die Aussöhnung Frankreichs und Deutschlands, die ich jetzt nicht akut in Gefahr sehe, aber dass diese Entwicklung nicht wieder Schritt für Schritt zurückgedreht werden vom rechten politischen Rand und zum Teil auch vom linken politischen Rand. Und dass Europa, ich glaube, Deutschland hat nur dann eine Chance, in dieser heutigen globalisierten Welt zu bestehen, wenn es ja Teil eines weitgehend integrierten und funktionierenden Europas ist.
Hm. Das heißt, es ist eben nicht rückwärts gewandt, staubige Geschichtsbücher anschauen, sondern das ist eigentlich aktuelle politische Diskussion, die zu führen ist. 100 Jahre Ende der Monarchie, Novemberrevolution, Weimarer Republik, alles sehr aktuell. Da gibt es ja auch so kleine Sachen in Erfurt, die zusammenkommen. Das sind die Armenbosen, die gebaut wurden 1418 und sowas für mittellose Studenten. Ist ja aber auch ein soziales Thema, oder?
Ja, also ein sehr spannendes Thema, weil im Grunde 600 Jahre her nimmt das so ein bisschen das heutige BAföG voraus. Also die Bestimmungen dieser armen Bose waren die, also man muss zunächst mal klipp und klar sagen, das mittelalterliche und frühneuzeitliche Hochschulwesen, also sprich das Studieren an einer Universität, war nur den Söhnen, also ausschließlich Söhnen, ja bis ins 19. Jahrhundert hinein, aus gut bürgerlichen oder adligen Familien möglich, weil einfach so ein Studium sehr teuer war und es keinerlei staatliche Unterstützung gab zu dieser Zeit. Also das heißt, es war eine sehr elitäre Geschichte, so ein Studium auch hier an der Universität Erfurt. Aber man hat damals schon erkannt, es gibt natürlich auch helle Geister, sozusagen vor allen Dingen im Bürgertum, also der Bauernsohn irgendwo, JWD, der ist ja nie in den Fokus einer solchen Universität gekommen. Aber wenn man gemerkt hat, irgendwo in einer Lateinschule, ja, Mensch, also aus dem könnte mal was werden, dann haben sich eben dann auch Gelehrte an solchen Universitäten bemüht, haben dann Stiftungen gegründet, haben solche Studentenbursen, wir würden sagen Studentenwohnheime, begründet, indem dann eben ein paar solcher mittellosen, aber intelligenten, begabten jungen Männer studieren konnten. Also durchaus vergleichbar mit den Ansätzen sozusagen des modernen Sozialstaates, der sich dann im 19. Jahrhundert erst gebildet hat.
Der moderne Sozialstaat, der jetzt auch wieder zur Disposition steht und um den gerungen wird, hat der mit Bismarck begonnen? Oder wo kann man den Start eines, wenn man das will, Sozialstaates oder die Idee eines solidarischen Verteilungsprinzips ansetzen? Wo fing das an?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Also es wird ja immer gern sozusagen der bürgerlichen Nationalbewegung zugeschrieben. Das war so im 19. Jahrhundert, die den modernen deutschen Nationalstaat angestrebt hat. Nun darf man aber nicht vergessen, der Liberalismus, das ist ja im Grunde im Kern bis heute so, setzt ja auf Eigenverantwortlichkeit. Also sprich, jeder ist seines Glückes Schmied, der amerikanische Weg. Also das sind so die liberalen Grundvorstellungen. Und der Liberalismus steht jetzt eigentlich eher weniger sozusagen für staatliches Intervenieren in den Markt, sondern der freie Markt regelt das. Und wer es nicht schafft, der hat Pech gehabt, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Und
so kann man auch den Neoliberalismus erklären, von der ja immer als Schlagwort genannt wird, aber das ist jetzt nochmal deutlich.
Genau. Ist jetzt sicher ein bisschen überspitzt. Natürlich, ich will jetzt hier keinem Liberalen unterstellen, dass er sozusagen den deutschen Sozialstaat in Abrede stellt. Aber das Grundprinzip ist Eigenverantwortlichkeit. Ja, und der Sozialstaat, der sich dann im späten 19. Jahrhundert herausgebildet hat, ist sozusagen aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass man aber eben mit diesem Prinzip nicht alles abdecken kann. Es gibt immer Menschen, die aus den verschiedensten objektiven, bisweilen auch subjektiven Gründen eben durch dieses Raster durchfallen. Und das ist aber auch wieder eher so eine linksliberale Geschichte. Bismarck hat natürlich mit der Sozialgesetzgebung im späten 19. Jahrhundert Rentenversicherung, Arbeitslosigkeit noch nicht, nur ansatzweise, auch vor allen Dingen Krankheit und Rente, diese Versicherung eingeführt. Allerdings muss man auch dazu sagen, auf einem Niveau, das damals die Arbeiter nicht wirklich überzeugt hat. Also Rente mit 70 in einer Zeit, als die Lebenserwartung des deutschen Arbeiters unter 70 lag. Ja, also zeigt natürlich auch, also allzu großzügig war diese Geschichte nicht. Und sie war ganz klar auch politisch instrumentalisiert. Also es gibt von Bismarck ein Zitat, also ich habe es jetzt nicht wörtlich im Kopf, aber sinngemäß, mit diesen Sozialversicherungen wollen wir aus jedem Arbeiter einen kleinen Bürger machen. Also sprich, die Gefahren, die von Seiten der Sozialdemokratie drohten, ja, diese rote Umsturzpartei, ja, die Arbeiter rebellisch machen gegen den monarchischen Staat, den wollte man den Wind aus den Segeln nehmen, indem man die Arbeiter absichert gegen Krankheit, gegen Altersarmut, die damals massiv drohte. Also der Arbeiter, wenn er eben mit Mitte 60, Ende 60 nicht mehr arbeiten konnte, fiel erstmal ins Leere. Ja, und wenn er sich nicht was angespart hatte, was kaum möglich war, dann drohte die massive Altersarmut. Und da hat Bismarck begonnen, natürlich von staatlicher Seite da ein Gegengewicht zu setzen.
Um die Arbeitskräfte auch zu erhalten, um den sozialen Frieden möglicherweise zu erhalten, um die linken Kräften nicht Vorschub zu leisten, hat er nachgegeben?
Ja, also Bismarck war ja jetzt nicht so der verknallte konservative Machtpolitiker, sondern er war da, das haben ihm auch viele echte Konservative übel genommen, er war da immer bereit, um der Realpolitik willen, da auch politische Überzeugungen über Bord zu werfen. Jetzt mal böse gesagt, sind so ein bisschen wie Angela Merkel heutzutage sozusagen Realpolitik vor Ideologie. Und ja, dazu gehört eben die Sozialgesetzgebung, die damals viele Konservative, aber auch Liberale durchaus mit Skepsis gesehen haben.
Also Angela Merkel hat von Bismarck gelernt, wie kriege ich die Sozialdemokratie klein? Und hat sie ja bisher ganz gut geschafft, oder?
Ja, sie ist auf guten Wege.
Was gäbe es denn noch zu feiern oder zu bedenken? Jubiläen heißt, sie klingt immer nach Jubeln, aber dass man zurückblickt und schaut, was sind so die Dinge, die man 2018 auch begehen könnte? Prager Fenstersturz?
Ja, also ich meine, das wird uns national und zumindest europaweit natürlich als das vielleicht sogar prägende, nicht Jubiläum, Gedenkjahr in diesem Jahr beschäftigen. Mhm. 400 Jahre Beginn des 30-jährigen Krieges, der eben tatsächlich eine europaweite historische Zäsur war, der ganze Landstriche Mitteleuropas komplett entvölkert hat. Und das hat auch für Erfurt eine große Rolle gespielt. Das ist sozusagen nach der Reformationszeit nochmal ein Versuch, die Reformation in dieser Stadt komplett durchzusetzen mit Unterstützung der Schweden. Stichwort König Gustav Adolf, der bis heute hier noch so als Lichtgestalt bei vielen Erfurtern immer noch in den Köpfen rumgeistert. Und ja, dieser 30-jährige Krieg war eine sehr bewegte Zeit, eine sehr spannende Zeit für Erfurt und die völlig zu Unrecht, wie ich finde. Also auch, da nehme ich jetzt uns Historiker und uns Museumsleute gar nicht so aus, die nicht so im Vordergrund steht wie andere Zeitpunkte, weil das war wirklich eine verdammt spannende Geschichte.
Spannend? Hart und böse?
Ja, selbstverständlich. Also Erfurt hatte großes Glück, anders als etwa Magdeburg, das im 30-jährigen Krieg ja komplett zerstört wurde, dass unsere Stadtmauern und auch die politischen Bemühungen des Stadtrates immer dazu ausgerechnet haben, dass die Stadt nie erobert wurde, nie geplündert wurde. Aber trotzdem war natürlich auch dieser 30-jährige Krieg das definitive Ende der wirtschaftlichen Blütezeit, der mittelalterlichen, die sozusagen nochmal bis zum 30-jährigen Krieg so eine Spätblüte erlebte, mit diesen 3 Jahrzehnten ständiger Kriege auch im Umfeld kam, die Wirtschaft weitgehend zum Erliegen. Damit war der entscheidende Rückhalt auch der politischen Unabhängigkeit gegenüber dem Stadtherrn, dem Mainzer Erzbischof, hinfällig. Ja, denn ohne, es war immer das Geld der Erfurter, sozusagen der Pfeffersäcke, jetzt mal in Anführungszeichen, die sich es leisten konnten, eine unabhängige Politik zu treiben, die Söldnertruppen unterhalten haben, die Stadtmauern unterhalten mussten. Und das war natürlich immer schwerer. Und sozusagen ein zentrales Ergebnis dieses 30-jährigen Krieges für Erfurt war wenige Jahre später, 1664, dann die endgültige Unterwerfung unter den Mainzer Erzbischof. Damit endeten diese Jahrhunderte als autonome Mittelaltermetropole. Das ist ein, oder für Erfurt das zentrale Ergebnis des 30-jährigen Kriegs.
Wann endet Ära der Mittelaltermetropole genau?
1664. Sozusagen der 30-jährige Krieg war sozusagen der Totengräber dieser starken Wirtschaftsstellung, diese europäische Handelsstadt. Das zieht sich im Grunde schon seit der Zeit um 1500 hin. Die großen Weltmärkte verlagern sich Richtung Atlantik, Richtung Welthandel. Das hat Erfurt schon geschwächt, aber sozusagen der letzte Keulenschlag war der 30-jährige Krieg und wenige, im Grunde nicht mal zwei Jahrzehnte später, 1664, musste Erfurt kapitulieren. Eines der großen Wandbilder im Rathausfestsaal, wie der Mainzer Kurfürst vor den Toren der Stadt von den Räten, die im Staub knien, den Stadtschlüssel bekommt. Das ist eine der zentralen Zäsuren der Erfurter Stadtgeschichte und die ist ein unmittelbares Ergebnis des 30-jährigen Kriegs.
Das ist eine Zäsur. Eine Zäsur war natürlich 1989, Deindustrialisierung, den Zweiten Weltkrieg nicht zu vergessen. Das sind alles Zäsuren, die Erfurt schon massiv verändert haben?
Ja, selbstverständlich. Also was sich natürlich wie ein roter Faden durchzieht, ist immer diese natürlich geografische zentrale Lage in Deutschland und auch in Thüringen selbst. Es war von den Beginn im 7., 8. Jahrhundert, also die ersten Quellen auftauchen, immer auch die größte, die zentrale Stadt, sozusagen der Zentralort, nennen das die Historiker. Aber natürlich mit unterschiedlicher Gewichtung. Im Mittelalter eine der größten Städte des Reiches, dann im 17., 18. Jahrhundert nach dieser Zäsur 30-jähriger Krieg zurückgefallen auf weitgehende Bedeutungslosigkeit, eine Provinzstadt des Mainzer Kurfürsten. Und dann beginnt eben Mitte des 19. Jahrhunderts dann im Rahmen der Industrialisierung wieder der Aufstieg zur modernen Industriegroßstadt Thürings. Ja, also sozusagen wieder ein, das haben die Zeitgenossen damals auch so wahrgenommen. Es gab so um 1900 ein Geschichtsbild, das ganz klar drei Phasen unterschied. Einmal die glanzvolle mittelalterliche Zeit, die große Metropole Erfurt, diese faktische Reichsstadt. Dann diese schlimme Zeit unter Mainzer Erzbischof nach dem 30-jährigen Krieg, als man unter einem kurfürstlichen Statthalter hier, der dann später am Hirschgarten residierte, verwaltet wurde. Und dann mit dem Übergang an Preußen 1802 beziehungsweise 1815 begann dann wieder der Aufstieg zur modernen Metropole. Das war dann sozusagen ein Anknüpfen an die Mittelaltermetropole dann unter dem preußischen Adler.
Und jetzt ja wieder auch ein vermeintlicher Aufstieg. Man kann sagen, dass Erfurt wächst und prosperiert und floriert. Und da gibt's ja ganz blumige Aussagen. Ziemlich nochmal auf Paul Börsch und auch den Oberbürgermeister und viele andere, die sagen, jetzt geht's richtig los. ICE-Knotenkreuz, jetzt wächst Erfurt noch mehr und wird zu neuer Blüte erwachsen. Teilst du diese Euphorie? Kann es tatsächlich, also wenn man sich die Einwohnerentwicklung anschaut, wächst Erfurt tatsächlich? Der Trend geht, dass immer mehr Menschen nach Erfurt ziehen. Es wird gebaut, was das Zeug hält. Mit der kulturellen Entwicklung, da kann man sich noch streiten. Wie euphorisch bist du, was die Entwicklung Erfurts derzeit betrifft?
Ja, als echte Puffbohne, als gebürtiger Erfurter und auch ausgeprägter Lokalpatriot sehe ich das natürlich mit Freude. Vor allen Dingen, wenn man das mit anderen Städten, ich bin nun auch viel unterwegs beruflich, mit anderen Städten vergleicht, selbst mit Halle oder gar nicht zu reden von Städten im östlichen Brandenburg oder Sachsen, die eben wirklich ausbluten. Da können wir hier in Erfurt sehr froh sein. Also das erstmal völlig unbestritten. Also es ist eine sehr positive Entwicklung für eine Stadt in der ehemaligen DDR. Die Frage ist natürlich, wird hier aktuell auch wirklich das Optimum rausgeholt? Also wir haben hervorragende Rahmenbedingungen. Ja, der ICE-Anschluss ist da jetzt sozusagen das Sahnehäubchen. Erfurt ist damit jetzt das Verkehrsdrehkreuz im deutschen Schienenverkehr. Die Autobahn haben wir schon seit ein paar Jahren. Also auch da beste äußere Rahmenbedingungen. Dass Erfurt wächst, hat natürlich auch ein bisschen was mit Landflucht innerhalb Thürings zu tun. Also das ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber die Entwicklung ist prima. Sage ich jetzt mal ganz salopp. Die ist schön, aber man darf natürlich auch fragen, und das wird auch dann teilweise vom politischen Gegner getan, hätte man da, Stichwort beispielsweise ICE City, nicht zum jetzigen Zeitpunkt schon an der einen oder anderen Stelle ein Stück weit weiter sein können.
Das ist die eine Sache, diese infrastrukturelle Sache und die Kultur, die ja nicht ein weicher Standortfaktor ist, sondern ganz wichtig ist, wie sich eine Stadt entwickelt. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Kultur eine Rolle spielt, aber nicht diese eigentlich müsste. Sehe ich das zu skeptisch?
Nein, also ich sehe das ähnlich. Ich will da jetzt wieder auch gar keine Schuldzuweisung an irgendjemand, an den Stadtrat oder die Stadtverwaltung, aber es gibt andere Städte, die mit Erfurt in unmittelbarer Standortkonkurrenz stehen. Hier in Mitteldeutschland, Dresden, Leipzig, das sind natürlich nochmal andere Größenordnungen, aber trotzdem vergleichbar. Und Erfurt hat eben da auch schon Ansiedlungswettbewerbe deshalb verloren, weil sozusagen die weichen Standortbedingungen gegenüber Leipzig und Dresden eben nicht das gehalten haben, was sich die Bewerber, beispielsweise die großen Autounternehmen, die sich nach 1990 hier in Mitteldeutschland angesiedelt haben, die sind dann eben nach Leipzig gegangen, weil die gesagt haben, na gut, unsere Mitarbeiter, auch vor allen Dingen unser Führungspersonal möchte lieber nach Leipzig ziehen, weil dort gibt es mehr Kultur, dort gibt es mehr Museen, dort gibt es mehr ambitioniertes Theater und Oper etc. Das ist eine Sache, die darf man nicht unterschätzen und die wird für meine Begriffe beim einen oder anderen verantwortlichen Lokalpolitiker unterschätzt. Kultur ist eben nicht das Sahnehäubchen, dass man sich in Konjunkturzeiten leistet und dass man sich in schlechten Zeiten eben nicht mehr so leisten kann. Im Gegenteil, da muss man antizyklisch arbeiten und andere Städte zeigen das. Also unsere Nachbarstadt Gotha mit einer sehr ambitionierten Kulturpolitik unter sehr viel schwierigeren Rahmenbedingungen, das ist für mich schon so ein Musterbeispiel dafür, was man da auch erreichen kann.
Kann man nicht sagen, dass ein Lernprozess doch schon eingesetzt hat? Das zeigt sich am Zughafen, dass da eine Bereitschaft da ist, zu sagen, also eine ICE-City ist nicht nur eine Ansiedlung von Büro- und Geschäftsräumen und Wohnräumen, sondern da muss auch eine kulturelle Infrastruktur hin und deswegen will die Stadtverwaltung jetzt auch einen Teil des Zughafengeländes kaufen. Wir sehen im Norden, dass sich da auch eine Kulturlandschaft entwickelt, oftmals Eigeninitiative. Bewegt sich doch ein bisschen was?
Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, weil allein diese Beispiele zeigen ja, das sind Privatinitiativen. Da sind die Impulse nicht von der Stadt gekommen. So manche andere vergleichbare Initiative ist eben auch in den letzten Jahren leider den Bach runtergegangen, weil von der Stadt keine Unterstützung kam. Wenn das jetzt sich ändert, würde ich mich wahnsinnig freuen, weil der Zughafen beispielsweise ist überhaupt nicht wegzudenken. Ja, da gibt es jetzt auch schon Kooperationsprojekte. Es wird im September eine Ausstellung im Erfurter Stadtmuseum geben über das Bier. Ja, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Also vom Altertum bis zur modernen industriellen Herstellung hier in Erfurt. Also schon ein ernsthaftes, auch historisches Thema. Und da gibt es dann eine Zusammenarbeit mit der einzigen im Moment in Erfurt befindlichen Brauerei am Zughafen, ne? Die Heimathafenbrauerei. Und das ist wichtig, denn das zeigt auch solche Privatinitiativen und die sozusagen öffentliche Kommunalität. Kulturszene, wie eben unsere Museen, können da viel und gut zusammenarbeiten und ich werde auch nie die Hoffnung verlieren und auch da nie irgendwie verbittern, sozusagen, weil die Stadt macht nicht genug. Nein, im Gegenteil, solche Initiativen muss man unterstützen und wenn es die Stadt dann hier und da auch tut, freue ich mich umso mehr.
Lass uns mal über das Wegschauen reden. Also wir haben das Wegschauen und nicht wahrnehmen wollen erlebt bei Topf und Söhne. Lange Zeit war da ein historisches Unverständnis bei der Eröffnung der Bildungs- und Gedenkstätte Topf und Söhne waren sie alle da und haben gesagt, wir waren da schon immer dafür, aber es wurde hart politisch erkämpft. Was sollen wir diese Industrie, ist es ein Teil der Geschichte, wollen wir nicht sehen. Wir sehen es bei anderen Themen, in Erfurt als Studentenstadt, sehen wir ja auch viele bittere Sachen. Beim Wegschauen ist Erfurt gut.
Ich laufe natürlich jetzt wieder Gefahr, als sozusagen der Berufsquerulant hier zu erscheinen, aber gerade was jetzt Erfurt als Hochschulstadt betrifft, also auch einer von diesen vermeintlich weichen Standortfaktoren, der aber durchaus im Zweifel auch mal sehr hart werden kann. Auch da habe ich manchmal den Eindruck, auch als ich engagiere mich da unter anderem in der Erfurter Universitätsgesellschaft, der Förderverein der Universität, und da habe ich auch nicht immer den Eindruck, dass der Stadt das wirklich ein Herzensanliegen ist, dass sie sich da massiv einbringt. Und da ist eben ein Beispiel aktuell, vielleicht spielst du ja auch darauf an, die Engelsburg, das ist eins der Jubiläen, das wir in diesem Jahr eigentlich begehen wollten, muss ich leider sagen, nämlich 50 Jahre Studentenzentrum Engelsburg, beziehungsweise Studentenclub Engelsburg, am 3. März 1968 eröffnet, damals von der Medizinischen Akademie. Dieses Studentenzentrum, man muss es so knallhart sagen, existiert im Moment faktisch nicht mehr. Ja, also da bin ich jetzt mal so hart. Das Steinhaus als die Studentenkneipe schlechthin ist seit dem 31. Dezember geschlossen. Es ist ein Musikclub, wie viele andere auch. Also ein wirklich Studentenzentrum, wie es die Engelsburg über 48 Jahre war, das existiert im Moment nicht. Und das finde ich sehr bedauerlich und ist letztlich auch ein Ergebnis der Kommunalpolitik, der Stadtverwaltung und des Stadtrates, die sich hierfür im September 2016 entschieden haben.
Also da hätte man nachgiebiger sein können, sagst du, mit der Miete runter, das hätte dem der Stadt nicht sonderlich wehgetan, etwas großzügiger zu sein und mehr zu unterstützen. einschätzen oder?
Ja, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie groß die wirtschaftlichen Probleme wirklich waren. Also nach allen Aussagen waren diese Mietschulden des Betreibers des Studentenzentrum Engelsburg e.V. nie dauerhaft und auch am Ende wurden die immer wieder beglichen. Aber das Problem ist, wir hatten ein lebendiges soziokulturelles Zentrum dort, das unheimlich viel veranstaltet hat, das wirtschaftlich schwierig zu betreiben war, weil einfach die einzige wirkliche Einnahmequelle war das Steinhaus und davon wurde alles andere finanziert, rein gemeinnützig als Verein. Und da gab es natürlich für die Stadt, jetzt um es mal ganz neutral zu sagen, zwei Möglichkeiten. Entweder man greift diesem Verein unter die Arme, weil man so ein lebendiges, gemeinnütziges Studentenzentrum haben will. Oder aber man sagt, nein, uns ist es wichtiger, dass die Miete regelmäßig kommt und dass das Ganze wirtschaftlich auf einer soliden Basis steht. Also geben wir es einem neuen Betreiber. Man hat sich für Letzteres entschieden. Das hat heftige Diskussionen hervorgerufen. Ich gehörte gemeinsam mit der Unigesellschaft, mit anderen auch, eher zu denen, die gesagt haben, unterstützt lieber dieses Studentenzentrum, helft denen, wieder auf die Beine zu kommen. Das Ergebnis ist relativ eindeutig. Ich habe skizziert. Ja, das Steinhaus ist zu. Es gibt faktisch keine Hochschul- oder studentenspezifischen Veranstaltungen mehr. Es gibt wunderbare Konzerte im Keller. Der Vorwurf geht auch überhaupt nicht an den neuen Betreiber, der dort das tut, was er gut kann. Aber dass die E-Burg, wie wir sie bis vor anderthalb Jahren kannten, die gibt es so nicht mehr.
Zum Thema Wegschauen meinte ich natürlich nicht nur Topf und Söhne, auch als aktuelle Beispiel, dass Erfurt ein Zentrum der kalabrischen Mafia sein soll. Das ist ja auch ein Teil der Stadtentwicklung und hier das logistische und finanzielle Zentrum der Drangheta der kalabrischen Mafia ist durch renommierte MDR-Journalisten und nicht nur die ja nun jetzt eindeutig nachgewiesen. Jetzt wird auch der Oberbürgermeister munter und sagt, ach, das hätte man mir mal eher sagen sollen. Der Innenminister von Thüringen ist an dem Thema dran. Das hätte sich auch keiner träumen lassen, dass wir mal das Zentrum der kalabrischen Mafia werden als Verteil- und Logistikzentrale weltweit.
Naja, da würde ich ein bisschen widersprechen, weil, wenn wir ehrlich sind, also wir reden jetzt von der Zeit nach 1990, sozusagen unter der Hand oder im persönlichen Gespräch war schon immer klar, also wo kommen plötzlich die vielen italienischen Restaurants in unserer Stadt her, diese vielen Unternehmer. Die Stadt war nach 1990 in einer schwierigen Situation. Die DDR-Staatswirtschaft ist ja auch im Bereich der Gastronomie praktisch zusammengebrochen. Wir hatten unheimlich viele Gebäude in der Altstadt, die zu sanieren waren. Und da waren diese italienischen Unternehmer, die zunächst mal ja auf dem Papier alles seriöse Leute sind, da gern gesehene Gäste hier in unserer Stadt. Und man hat, wenn es hier und da vielleicht den einen oder anderen leisen Zweifel gab, dann wahrscheinlich auch tatsächlich weggeschaut, weil gesagt, Mensch, die sanieren uns hier am Fischmarkt, am Domplatz, im Steiger, diese großen Objekte, Waldhaus, Waldcasino, das wird alles auf Vordermann gebracht, da gibt's dann Pizza und Pasta, wunderbar.
Und Bier auch?
Bier auch, selbstgebrautes Bier, also im Grunde eine echte Erfolgsgeschichte, das darf man ja auch nicht kleinreden und ich kann das selber auch überhaupt nicht einordnen, wer da für was verantwortlich ist, aber dass das keiner gewusst hätte, das ist natürlich großer Unfug, das war schon immer klar, dass das ein oder andere da nicht ganz koscher läuft und man hat es, aber das ist jetzt kein Erfurter Phänomen, das ist ein deutschlandweites Phänomen. Man hat in den letzten Jahrzehnten generell, da ist auch die Bundesrepublik nicht ausgenommen, man hat das, solange hier vor Ort nichts passiert ist, sozusagen die bringen sich nach, jetzt mal ganz flapsig gesagt, die bringen sich in Italien um, hier werden die Geschäfte gemacht, die seriösen, hier wird's Geld gewaschen. Solange diese Arbeitsteilung so funktioniert und das hier ruhig bleibt, ist das in Ordnung, aber in letzter Zeit, wir haben es erlebt in der Michaelestraße, kommen eben jetzt diese Turbulenzen auch nach Deutschland und da ist nun endlich der Stadt aufgewacht. Und da bin ich im Übrigen auch froh drüber.
Ja, die armenische Mafia scheint ja dazu zu kommen. Das ist also so, und es lähmt ja auch die wirtschaftlichen Aktivitäten anderer Unternehmen. Also, aber das ist auch ein Stück Stadtgeschichte, die gerade im Moment geschrieben wird.
Ja, klar. Ich meine, der Umbruch von 1990 war ja nicht nur ein wirtschaftlicher und sozialer, das war auch ein ganz massiver politischer, der auch ja zunächst mal einen Autoritätsverlust mit sich gebracht hatte, von den Verwaltungseliten bis hin zur Polizei, Kriminalpolizei, Volkspolizei, bis sich das alles wieder eingespielt hatte. Das war so eine Grauzone für einige Jahre. Die hat natürlich dann auch das organisierte Verbrechen genutzt, diese Chancen, die diese wieder neu aufzubauende Gesellschaft hier der DDR geboten hat. Ja, da mit den Spätfolgen haben wir heute zu kämpfen.
Wollen wir am Schluss noch über was Schönes reden? Ja. Vor 150 Jahren richtete der Erfurter Geschichtsverein die Versammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine aus. Ja, also dies konnte sich erst 5 Jahre zuvor gegründete Verein als große Auszeichnung anrechnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und damals war der Versammlungsort 1868 die gutbürgerliche Gesellschaft Ressource. Und wer vielleicht fragt, gutbürgerliche Gesellschaft Ressource, Ressource ist doch am alten Schauspielhaus, steht doch oben über dem Hintereingang, steht doch Ressource dran. 1899 errichtete das Verein Vereinshaus und erlangte später als Schauspielhaus große Beliebtheit und soll nun als Kulturquartier wieder aufblühen. Herrlich, oder?
Ja, ja. Also es ist wirklich eine sehr schöne Sache und da schließt sich auch der Kreis zur Industrialisierung. Denn dieses, was die meisten Erfurter als Schauspielhaus kennen, dieses Objekt ist gegründet worden um 1900, also ein Jahr vor der Jahrhundertwende, als nobler Club, wie man das so kennt, ja, mit großen Ledersesseln und Zigarre rauchen, so der Erfurter Unternehmer, der Hot Volley, also all die großen Unternehmen, die es hier gab, die Pelz, die Linge, wie sie alle hießen, die haben dort nach Feierabend ihr Glas Portwein getrunken, ihre Zigarre geraucht. Also das war so ein ganz nobler Club. Man sieht es ja auch am Gebäude heute noch. Also das ist nicht
Villa,
alles.
An dem Teil, da wo Radio Frei reinziehen soll natürlich. Ja. Also an dem Villa-Teil. Links daneben ist dann der Theateranbau, Neubau.
Ja, genau. Also man hat das dann später eben nach 1945 in der DDR zum Schauspielhaus ausgebaut, aber die Gebäudesubstanz im Kern, die geht eben auf diese Ressource zurück, diese Gesellschaft. Und es ist natürlich auch eine schöne Entwicklung. Insofern sehen wir, es kann auch in die völlig richtige Richtung gehen. Aus diesem noblen Club, der also auch 99% der Bevölkerung natürlich dementsprechend vorenthalten war, wird jetzt ein Kulturzentrum für alle Erfurter.
Oh, war es ja auch. Und das war ja nicht selbstverständlich, dass nach dem Krieg ein Theater gebaut wurde. Gab ja eigentlich andere Sorgen, aber es war eigentlich eine weitreichende und visionäre Entscheidung, ein Theater zu bauen, kurz nach dem Krieg.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich das nicht sagen will, dass das eine Ausnahme ist. Da schauen wir wieder in unsere Nachbarstadt Weimar. Mhm. Dort auch mit Unterstützung der sowjetischen Besatzungstruppen. Man hat erkannt nach 45, also die Leute brauchen natürlich wieder Wohnungen, die brauchen zu essen, aber sie brauchen auch Kultur, sie brauchen Unterhaltung. Das hat man als wesentliches Element der Gesellschaft empfunden und das war eine Zeit. Insofern, zumindest in diesem Bereich, könnte man da auch ein bisschen von lernen, dass eben Kultur wichtig ist, nicht nur als Standortfaktor. Das klingt immer auch so ein bisschen materialistisch. Nein, es ist einfach auch für eine lebenswerte Stadt sehr wichtig. Und je breiter da das Spektrum gefächert ist, je mehr da auch an Privatinitiative dazukommt, umso besser für eine Stadt wie Erfurt.
Hm. Abschließend noch der Geschichtsverein, dem du ja noch angehörst, der kümmert sich um das Jahr 2018. Wie tut er das?
Ja, also es gibt zum einen unsere berühmte jährliche Fachtagung im Rathausfestsaal am 21. April, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, so ist es.
Genau, 10 Uhr. Die wird sich natürlich dem Thema 30-jähriger Krieg widmen. Wir freuen uns, dort zwei renommierte Referenten zu haben. Einer kommt aus Dänemark, also ganz passend auch zum Thema der 30-jährige Krieg, ja auch stark mit Skandinavien verbunden. Es wird diverse andere Vorträge geben, Themen, also das alles auf unserer Internetseite nachzulesen. Ein Vortrag zur Novemberrevolution in Erfurt, aber auch zu Adam Ries, ein Thema, das wir noch nicht angesprochen haben, 500 Jahre erstes Rechenbuch von Adam Ries, der Mathematiker schlechthin, der hat hier 1518 sein erstes Rechenbuch in Erfurt veröffentlicht. Auch das wird thematisiert. Viele andere Dinge auch. Also der Geschichtsverein bleibt am Ball.
Der Geschichtsverein ist zu erreichen unter
erfurt-web.de
und Google natürlich. Und dann findet man auch Informationen zu Dr. Steffen Rassloff und natürlich auch zum Geschichtsverein, zu den Treffen. Denn wenn ich sage, ich will, das hat mich jetzt irgendwie angefixt, das ist jetzt, Geschichte ist ja interessant, da kann man mitarbeiten.
Genau. Also jeder ist herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Noch mehr freuen wir uns, wenn die Leute Mitglied werden, dann bekommen wir einmal im Jahr auch das Jahrbuch, die Mitteilung des Vereins, also eine angesehene Zeitschrift mit mehreren hundert Seiten. Also es lohnt sich auch Mitglied im Geschichtsverein zu werden, man ist immer auf dem Laufenden, was die Stadtgeschichte betrifft, aber auch ansonsten natürlich alle Leute immer herzlich willkommen, das sind offene Veranstaltungen, da kann jeder auch zur Fachtagung kommen, der Lust hat.
Am 21. April und am 22. Oktober auch nochmal die Montagsvorträge zu 100 Jahren Novemberrevolution. All das wird in diesem Jahr, in diesem traditionsreichen Jahr 2018 stattfinden und vielleicht werden wir das ein oder andere Mal noch reden mit Dr. Steffen Rassloff. Er ist Publizist, Historiker und ein guter Freund unserer Sendung, den wir immer wieder gern einladen, weil er sich auskennt. Ich wünsche dir ein schönes Jahr 2018, eine turbulente und frohe Zeit und bleib Erfurt gewogen. Aber das muss ich dir ja nicht, darum muss ich dich ja nicht bitten.
Keine Sorge.
Ist das schon Liebe?
Ja, doch schon, ja. Ich kenne keine andere Stadt, in der ich lieber wohnen möchte.
Sagt Dr. Steffen Rassloff, dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.